Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. So langsam wird es auch bei Kultur heute weihnachtlich, was in diesem Fall heißt musikalisch. Wir versuchen uns gleich an einer Philosophie des Singens. Der Konzeptkünstler Peter Licht hat fürs Münchner Residenztheater Molières Eingebildeten Kranken musikalisch bearbeitet. Zuerst aber Tanz. Und der braucht in der Regel auch Musik, in diesem Fall aus Irland. Colin Dunn steht für den traditionellen irischen Tanz. International kennt man ihn zum Beispiel durch seine Vorstellungen und Choreografien in Riverdance. Er ist also ein absoluter Star auf seinem Gebiet. Genau wie der Künstler, mit dem er sich für das Projekt zusammengetan hat, um das es nun geht. Der belgische Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui. Cherkaoui, Sohn eines marokkanischen Vaters und einer flämischen Mutter, hat die Begegnung mit anderen Kulturen und verschiedener künstlerischer Welten zu seinem Lebensthema gemacht. Im Moment wird an der Bayerischen Staatsoper seine Inszenierung von Glucks Alceste gespielt, das Royal Ballet in London tanzt seine Choreografie Medusa, im Januar kommt in Antwerpen La Bayadère heraus, zum Beispiel. Session haben Sidi Larbi Cherkaoui und Colin Dunn ihr gemeinsames Projekt genannt, das jetzt in Köln zu sehen war. Wiebke Hüster, Colin Dunn war ein Star bei Riverdance, bekannt als rasanter Stepptänzer. Was sucht so einer bei Sidi Larbi Cherkaoui?
Tja, es stellt sich ja für so jemand die Frage, wenn man so ein Star war in so einer großen Showbusiness-Welt, wirklich mit großen Kompanien so Stadthallen gefüllt hat, was macht man dann, wenn man dazu keine Lust mehr hat oder der Körper nicht mehr so will? Was kann man da als nächsten Schritt machen? Also klassische berühmte Tänzer wie Michael Baryshnikov, die schlagen dann eine Karriere im postmodernen, modernen, zeitgenössischen Tanz ein. Und genau das, interessanterweise, macht Dunn jetzt auch. Eigentlich nicht so richtig erwartbar. Er könnte sich ja auch im Fernsehen in so eine Wer-tanzt-hier-am-besten-Show setzen in der Jury. Aber nein, er ist natürlich mit seinen Füßen kein bisschen weniger schnell als früher. Das ist sehr beeindruckend, das setzt er hier auch ein. Aber er macht das experimentell. Er sucht das Spiel mit Musik und Tanz und sagt, ich kann mir eigentlich meine eigene Musik komponieren, indem ich tanze. Und hat dazu die Absätze seiner Schuhe, elektronisch verstärkt. Und man hört das wie so ein Beat. Man hört das wie eine Musik.
Die Cherkaoui und Dunn, die beiden treten ja zusammen mit den Musikern Michael Gerlin und Sumik Datta auf. Was passiert außer diesem verstärkten Stepptanz da auf der Bühne?
Ja, das ist ganz interessant. Ein wunderschönes Solo von Colin Dunn, wo er wirklich seine ganze irisch geprägte Stepptanzkunst beweisen kann. Das passiert zu Klaviermusik von Michael Gerlin. Das klingt wie ein geöffnetes, präpariertes Klavier. Das klingt etwas traditionell, vielleicht auch nach so einem irischen Pub so ein bisschen. Aber auch wieder modern. Also die versuchen wirklich die Brücke zu schlagen zwischen, wir sind hier ein Konzert, wie es auch in einem Pub stattfinden könnte, und ganz großer Welt des zeitgenössischen Tanzes, wie er in London etwa im Sadler's Wells gezeigt wird vor 1600 Leuten, wo ja Sidi Larbi Cherkaoui als Artist in Residence regelmäßig auftritt. Das klappt leider nicht ganz so, weil man auch spürt, Larbi mit seiner sehr auf den Boden bezogenen, immer wieder über den Boden rollenden, die Verbindung, die irdische Bindung suchenden Tanzsprache gar nicht zu diesem nach oben strebenden Stepptanz passen will. Und so sieht man eigentlich zwei Männer, die solistisch sehr stark sind und sich so ganz vorsichtig wie Wölfe unterschiedlicher Rudel nur mal so annähern und dann gleich wieder auseinandergehen.
Das klingt ja eigentlich erstmal ungewöhnlich, denn Cherkaoui ist so ein gefeierter Star, den die Kritiker in der Regel hymnisch applaudieren. Haben Sie eine Erklärung, was da diesmal schiefgelaufen ist?
Also ich bewundere ja diese Einstellung von Cherkaoui, dass er sich so sehr einlässt auf fremde Tanzkulturen. Zum Beispiel hat er ja mit argentinischen Tango-Tänzern das Projekt Milonga gemacht vor 6 Jahren. Und das war so außergewöhnlich gut. Und da hat wirklich der zeitgenössische Tanz und der argentinische Tango, die sind eine solche enge Verbindung, eine solche Mischung eingegangen, das war einfach nur hinreißend. Aber natürlich birgt jede dieser Zusammenarbeiten ein Risiko. Und vielleicht haben die beiden hier das Stück auch am Ende beschlossen, zu zeigen als ein Bild vorsichtigen, wechselseitigen Annäherns, aber auch Scheiterns irgendwo. Weil man muss sagen, es gibt keine künstlich geschlagene dramaturgische Brücke in diesem Stück und es wird keine Geschichte erzählt, wie diese beiden Männer einander begegnet sind oder was sie sonst sozusagen über das Tanzphilosophische vielleicht miteinander verbinden könnte. Das gibt es nicht.
Also eine gescheiterte Begegnung oder hat das vielleicht auch damit zu tun, dass Chakraoui, ich habe anfangs in der Moderation erwähnt, was er alles im Moment so auf den Bühnen zu sehen bringt, dass er vielleicht auch einfach ein bisschen viel macht?
Ja, ich bewundere das, wie er normalerweise all diese Bälle in der Luft hält. Er ist Ballettdirektor einer Kompanie in Antwerpen des Königlich-Flämischen Balletts, das er aus dem Klassischen in eine zeitgenössische Kompanie verwandelt hat. Jetzt, Sie sagten es, hat er Daniel Proietto eingeladen, einen ganz jungen Choreografen, und er wird erstmals eine Bayadère schaffen, also ein klassisches Handlungsballett des 19. Jahrhunderts, in dem kleine Neger, wie es im Libretto heißt, tanzen und Inderinnen und so. Und das wird jetzt hier sozusagen genderkorrekt, ethnisch korrekt, ganz neu aufgeführt. Das heißt, er denkt sich dramaturgisch solche Dinge aus, die auch in die Balletttradition hineinreichen. Dann ist er ein großer, bekennender Fan von Barockmusik und auch von alter Musik. Also er singt das selbst, er inszeniert Opern. Und dann denkt man manchmal, ja, okay, kein Wunder, wenn jetzt vielleicht mal ein Projekt vielleicht ganz schönes, aber nicht so ganz hundertprozentig gelungen.
Es gibt ja genug weitere, die man sich noch anschauen kann. Das war Wiebke Hüster, enttäuscht von Session, dem aktuellen Projekt von Sidi Larbi Chakraoui und Colin Dunn in Köln. Vielen Dank. Ein anderes künstlerisches Team hingegen ist schon gut eingespielt. Der Künstler Peter Licht und die Regisseurin Claudia Bauer, Hausregisseurin am Schauspiel Leipzig. Peter Licht schreibt musikalische Stücke mit selbstkomponierter Musik und Claudia Bauer weiß, mit diesen Wortkoloraturen umzugehen. Zweimal schon hat dieses Dream Team sich über Molière hergemacht. Der Menschenfeind und Tartüff oder Das Schwein der Weisen hießen die Bearbeitungen oder vielleicht eher Überschreibungen, die sie am Theater Basel auf die Bühne gebracht haben. Andreas Beck, langjähriger Freund von Peter Licht und neuer Intendant am Münchner Residenztheater, hat den beiden nun die Bearbeitung eines weiteren Molière-Stücks in Auftrag gegeben, des eingebildeten Kranken. Rosemarie Bölz war bei der Uraufführung in München.
Das ist doch mal ein passendes Stück zu Weihnachten. Peter Lichts Überschreibung von Molières eingebildetem Kranken ist tiefschürfender als die gängige Konsumkritik in diesen frohen Feiertagen. Er offenbart darin die absolute Egomanie als DNA des kapitalistischen Systems, die 2000 Jahre christliche Ethik der Nächstenliebe obsolet erscheinen lässt. Größer kann die Kopfnuss des Autors ans Publikum in dieser besinnungslosen Zeit nicht sein. Schriller und schräger aber auch nicht.
Denn das ist ja immer das Beste, wenn man darüber spricht. Ja? Denn wie wir ja alle wissen, Schweigen ist Gewalt. Und Gewalt ist von seiner Tendenz her ungesund. Also, hallo! Guten Abend, schönen Abend, wie geht's? Alles gut? Ich bin's, der Agon, also der Adi. Ich bin alt, ich bin weiß, ich bin krank, also todkrank. Ich bin ein Mann, ich werde sterben. Also gut, dass wir drüber gesprochen haben. Schönen Abend noch. Tschüss, Sie können wieder nach Hause gehen. Servus!
Der Titelzusatz von Peter Lichts Molière-Überschreibung oder das Klistier der reinen Vernunft weist schon darauf hin. Hirnloses Geplapper, egal wozu und zu wem. Es geht um Krankheit, Tod und nicht sterben wollen. Es geht, nicht nur ausgeklügelt, sprachverschwurbelt, um die finale Selbstoptimierungsfunktionalität in ihrer ganzen aktuellen Selfie-digitalen Oberflächlichkeit. Der ewige Hypochonder Argan ist darin der Superstar, der seinem unerwartet letzten Auftritt entgegenfiebert. »Mir geht es gerade nicht so gut«, lautet sein jämmerlicher Refrain, mit dem er seine Entourage, er nennt es seine Crew, terrorisiert. Kostümiert zwischen Sonnenkönig und Hollywoodstar zelebriert er ein Kreisen um sich selbst und seine Befindlichkeit, das den zweistündigen Abend prägt, aber auch, Achtung, Komödie, wahnsinnig komisch inszeniert ist und von den Schauspielerinnen in einem wilden, über zweistündigen Parcours souverän und überzeugend in seiner bekloppten Komik bewältigt wird. Der vom Autor komponierte Sound untermalt die Inszenierung perfekt. Unendliche Schleifen der Floskeln und Stereotypen ploppen aus den dick aufgemalten Plapperschnuten der Protagonisten. Wie überhaupt die prall ausgestopften Pobacken, Hüften und Brustkörper, gekrönt von barocken Perückentürmen und der fetten Gesichtsschminke mit den Rüschenhemden aus Chiffon, ein Bild abgeben, das die ganze Künstlichkeit der familiären Crew-Gesellschaft bloßlegt, Molière nicht vergessen lässt und doch mit Selfies und Smartphones sowas von heutig ist. Auch das Bühnenbild, ein runder, mehrstöckiger Wohnturm, mehr Gerüst als Heimstatt, kreist fast ununterbrochen und zwingt die Darsteller in eine sinnlose Hektik, um im Spiel zu bleiben. Immer im Kreis.
Agi, dann hör doch mal auf zu denken. Da kann man doch sehen, ob es Bauchschmerzen sind oder nur denken.
Ja, stimmt, da kann man ja mal sehen.
Ja, genau, also das wäre mein Vorschlag, dann kann man mal sehen.
Ja! Du hast mir gesagt, nicht zu denken, und deshalb habe ich auch mein Denken so weit runtergefahren, dass es gegen Null geht.
Agi, du hast doch dein Denken nicht so weit runtergefahren, dass es gegen Null geht.
Was willst du denn noch von mir? Ich meine, mein Denken bewegt sich in der, unterhalb der Nulllinie. Es ist nur noch ein Strich. Es denkt sich entlang einer langgezogenen Null.
Ein wildes Spiel, das die Regisseurin Claudia Bauer zwischen Trash und Pop treiben lässt. Bis ins kleinste Detail inszenatorisch durchkomponiert. Rhythmisch durch den jazzigen Bar-Sound der beiden, so viel Perfektion muss sein, perückentragenden Live-Musiker Cornelius Borgolte und Henning Nierstenhöfer getragen, spannungsvoll bis zum Ende, das, anders als bei Molière, den Superstar Argan am Schluss sich an seinen Mikrokabeln verheddern lässt und er tot zu Boden fällt. Aus die Maus. Nur für ihn. Irgendwie irre. Und dann doch wieder, wie bei Molière vor 350 Jahren. Der führte in seinen Komödien genau das Publikum vor, das die Darstellung seiner neurotischen Charaktere begeistert mit Bravo-Schreien beklatschte. Wie in dieser Uraufführung im Münchner Residenztheater.
Rosemarie Bölz über Der eingebildete Kranke von Peter Licht nach Molière in München. Nie wird so viel gesungen wie zur Weihnachtszeit. Und mag jemand sich noch so wenig für klassisches Liedgut interessieren, mag jemand sonst im Jahr noch so wenig mit Musik zu tun haben, zur Weihnachtszeit wird O Tannenbaum vorgetragen, egal ob richtig oder schief und mit Inbrunst. Singen werden wir wohl alle in den nächsten Tagen und deshalb wollen wir uns jetzt mit einem Buch beschäftigen, das sich an einer Philosophie des Singens versucht. Versucht deshalb, weil zwar viele Menschen Singen als etwas benennen würden, das ihnen wichtig ist und das sie berührt, aber niemand hat bisher dieser Ausdrucksform der menschlichen Stimme eine eigene Philosophie zugestanden, sagt die Herausgeberin Bettina Hesse. Sie ist hauptberuflich Autorin, Herausgeberin und Dozentin für Literatur, sie singt aber auch. Und das Buch, das sie veröffentlicht hat, heißt Philosophie des Singens. Ich habe sie gefragt, Frau Hesse, erstaunlich eigentlich, dass es bisher keine Philosophie des Singens gab. Dabei ist der Gesang eine Urform von Kunst, wie Sie schreiben, und das hängen Sie am Orpheus-Mythos auf. Wieso?
Orpheus gilt deshalb als Vater des Gesangs, weil er ja von den Göttern die Erlaubnis bekommt, seine Eurydike, die gestorben ist, aus dem Hades wieder zurückzuholen, aber unter der Bedingung, dass er sich nicht umdreht. Und die Götter haben sich erweichen lassen von seinem wunderschönen Gesang. Er widersteht aber dieser Versuchung nicht und verliert eben Eurydike ein zweites Mal. Damit überwindet er sozusagen einerseits die Schranke zum Tod oder des Todes und sein Gesang lebt aber fort. Also er lebt sogar noch fort, nachdem ihn die Göttin in Stücke gerissen haben. Seine erste Kulturleistung besteht eben darin, sozusagen die Kunst über das zu heben, was uns existenziell beschieden ist, eben den Tod. Und das ist natürlich in der mythologischen Erzählung etwas, was als erste Kunstleistung gelten kann. Und alle, die sich mit dem Singen oder mit der Philosophie des Singens beschäftigt haben, beziehen sich natürlich auch darauf.
Wenn wir dann weiter in der Kulturgeschichte gehen, gab es einen großen Philosophieverhinderer des Singens, wie Ralf Peters, der Philosoph und Rezitator, in seinem Text für ihr Buch schreibt. Das war Platon. Warum ist er sozusagen einer, der der Philosophie des Singens im Weg stand?
Zu Platons Zeiten war natürlich so der Gesang jetzt in dem Sinne nicht ein Gegenstand der Philosophie auf der einen Seite, aber inhaltlich war es für ihn weil die wenigsten Philosophen sich überhaupt je mit Stimme auseinandergesetzt haben, und das ist ja der Trägerstoff des Gesangs, war es ein Werkzeug. Und in diesem Sinne diente es eben so der moralischen und ethischen Erbauung der Menschen. Andererseits, weil er schon auch festgestellt hat, oder beziehungsweise die Befürchtung, dass der Gesang auch rühren könnte, da hat er relativ genau festgelegt, was die Männer und Frauen und sogar die Sklaven in der Polis sozusagen singen durften. Das war fest geregelt und hat aber dazu geführt, dass er sich mit der Stimme nur auseinandergesetzt hat im Sinne des Hörenden, nie des Machenden. Es ist sozusagen eine Lücke geblieben, aber es war auch nicht sein zentrales Thema, um das mal etwas salopp zu sagen.
Aber ein Problem tatsächlich bis heute bei der theoretischen, philosophischen Beschäftigung mit Stimme oder mit Gesang ist ja doch auch, dass es eben immer eine körperliche Aktion gibt, dass es nicht nur ein reines theoretisches Gebiet ist. Und es gibt immer so eine Ereignishaftigkeit, also so eine auf den Moment bezogene Komponente des Singens, wie Ralf Peters das auch beschreibt. Sind das vielleicht auch Hemmnisse gewesen auf dem Weg zu einer Philosophie des Singens?
Ja, also das Thema mit der Körperlichkeit, das ist genau das, was, ich sag mal, diese anthropologische fast Dichotomie ausmacht, nämlich die Tatsache, dass wir einerseits die Stimme ja haben und andererseits aber auch die Stimme sind. Das heißt, beim Singen produziere ich den Ton oder die Musik oder den Klang und ich höre mich aber auch diesen produzieren. Und diese anthropologische Grundkonstante unserer Lebensäußerung wird eben auch gesehen, erst Beginn des 20. Jahrhunderts, als man sich mit Medien auseinandersetzt. Also der Schritt ist groß. Es hat natürlich in der Zwischenzeit, also Nietzsche war ja sehr dem Gesang zugetan, beziehungsweise geht eben auch auf das Körperliche ein und hat auch eben eine andere Vorstellung von Moral als Platon.
Jetzt haben Sie aber einen ganz großen Sprung gemacht. Da
genau,
merkt man schon, da ist eine große
genau.
Lücke.
Ja, aber der Sprung, der entspricht ungefähr auch der Lücke in der theoretischen Auseinandersetzung damit. Und dann ist es natürlich auch so, dass Lyriker oder eben in dem Falle vor allen Dingen Rilke sich sehr stark, also auch mit dem Orpheus Mythos verbunden hat und auch den Gesang nochmal ganz zentral als orphisches Motiv in sein Werk gestellt hat. Also die Sonette an Orpheus sind ja bezeichnend für den Zugang eben zu diesem körperlichen Phänomen, was aber eben auch über diese Körperlichkeit hinaus reicht.
Es gibt zwei Texte in Ihrem Buch, die sich mit der politischen Dimension des Singens auseinandersetzen. Die Philosophin Lisa Potstock, da geht es auch nochmal um den Körper und das Singen. Und Maximilian Probst geht dem Stimme erheben nach, jetzt mal abgesehen von Sprechchören auf Demonstrationen. Wo gibt es denn Überschneidungen zwischen Singen und Politik, Frau Hesse?
Lisa Potstock befasst sich eben auch mit dem körperlichen Aspekt. Sie bezieht sich da sehr stark auf die Theorien von Judith Butler und sagt, in dem Moment, wo ich die Stimme im Raum als Körper erklingen lasse, das ist schon eine politische Aktion. Sie sagt eben, das Singen hat eben noch eine Besonderheit. Das Singen ist etwas, was durch sich selbst sinngebend ist oder eben durch sich selbst existiert. Und damit ist eben die Behauptung, also der performative Akt, der damit entsteht, dass ich in der Öffentlichkeit singe, also in der Öffentlichkeit im weitesten Sinne jetzt, also auch zu Hause die Stimme erhebe, das sieht sie schon als politischen Akt und auch.
Das ist ein sich zeigen, so.
Genau.
Sie, glaube ich.
Und bei Maximilian Probst, der arbeitet sehr schön heraus, der Unterschied zwischen Stimme erheben, welche zwei Bedeutungen das haben kann. Also einerseits natürlich auch in einem ganz normalen physiologischen Sinne und dann aber eben auch im politischen Sinne.
Jetzt beschäftigen Sie sich, Frau Hesse, in Ihrem eigenen Text mit dem Zusammenhang zwischen Singen und Atmen. Eigentlich setzen Sie das in eins. Was bedeutet denn diese Beobachtung, dass Atmen und Singen eins sind, für eine Philosophie?
Also der Atem ist ja die Voraussetzung des Singens und ich beschäftige mich eben mit der Pause bzw. mit der Stille. Also was ist die Verbindung von Singen und Stille? Und ich behaupte, dass die Pause bzw. die Stille eben auch ein Anteil des Gesangs ist. Es ist natürlich, sagen wir mal, auf der musikalischen Ebene ohnehin so, ohne Pause, wie es ja auch beim Atmen so ist, ohne das Einatmen können wir den Ton beim Ausatmen, der ja auf dem Atem reißt, nicht äußern. Und dasselbe gilt für die musikalische Pause. Und das ist genau der Punkt, wo man dann im Weiterdenken überlegen kann, was bedeutet eigentlich Stille für das Singen? Und ist sie tatsächlich auch Bestandteil des Singens? Und da beziehe ich mich dann auch auf einige Philosophen, unter anderem eben auch auf Nietzsche, aber viel auf John Berger, der sehr schöne Dinge zum Thema Lied auch gesagt hat.
Sie kommen dann zu dem Schluss, dass im Singen die Trennlinie zwischen Leben und Kunst verschwindet. Wie meinen Sie das?
Also das Singen ist fundamental etwas, was das Innen mit dem Außen verbindet. Also ich gehe ja in Resonanz mit mir selber, aber ich gehe eben auch in Resonanz mit dem Außen oder mit den anderen, die mitsingen. Und diese Verbindung ist etwas, ich würde fast schon sagen, hat auf jeden Fall metaphysischen Charakter oder spirituellen Charakter. Das heißt, in der genauen Selbstwahrnehmung oder in dem Reinhören in sich selber komme ich zu einem sehr viel deutlicheren Selbstbild und kann damit eben die Kunst sozusagen mit dem Existenziellen verbinden und auch versöhnen, würde ich mal sagen.
Kann man nicht sagen, dass das auch für viele andere Kunstformen wie Schauspiel oder Tanz oder auch Spielen eines anderen Instruments gilt?
Das gilt mit Sicherheit. Also das ist ja ein grundsätzlich kreatives Prinzip auch, diese Verbindung von innen und außen.
Die Philosophie des Singens fragt nach der Bedeutung dieser alten Kulturtechnik, schreiben Sie im Vorwort zu Ihrem Buch, Frau Hesse. Zu welcher Erkenntnis kommen Sie denn am Schluss?
Ich glaube, was ein wesentlicher Aspekt ist, dass ich dieses Thema in sich hineinhören, beziehungsweise der Sache, die ich da selber produziere, auf den Grund gehen. Also nicht etwas anderes analysieren, etwas Außenstehendes oder ein Phänomen, sondern etwas, was mich selber betrifft und was ich selber produziere. Vielleicht ist da so ein Zusammenhang zu sehen, der eben doch eine Unmittelbarkeit erlaubt, die ich bei meinem Gegenstand normalerweise nicht habe. Und es ist ja auch so, in dem Moment, wo ich über Singen rede oder überhaupt über die Stimme, mache ich das ja mit der Stimme. Und das ist dieses Doppelte. Also es ist im Grunde etwas Ganzheitliches. Und das zu erkennen, ist schon, ich glaube, da ist man vielleicht schon einen kleinen Schritt weiter.
Bettina Hesse war das, Herausgeberin des Buches Philosophie des Singens, erschienen im Mayrisch Verlag. Theodor Fontanes 200. Geburtstag ist, so scheint mir zumindest, ein wenig untergegangen in diesem an Jubiläen nicht gerade armen Jahr. Das liegt sicher auch daran, dass er nun wirklich ganz am Schluss dran ist. Am 30. Dezember 1819 wurde Theodor Fontane in Neuruppin geboren. Und wenn er dieses Jahr gewürdigt wurde, dann in der Regel als Dichter der Mark Brandenburg. Das ist nicht ganz falsch, denn viele Romane Fontanes spielen in Berlin und Preußen und nehmen die dortige Gesellschaft in den Blick. Trotzdem wäre Theodor Fontane über diese Zuschreibung als Dichter der Mark wohl nicht froh gewesen. Denn für seinen Blick aufs Detail war doch der Blick in die Welt und in die Moderne ganz wesentlich. Und die Moderne, das war zu seiner Zeit England. Tobias Barth über eine wenig wahrgenommene Facette von Theodor Fontanes Werk. Er zitiert zunächst den Dichter selbst.
London hat einen unvertilgbaren Eindruck auf mich gemacht. Nicht sowohl seine Schönheit als seine Großartigkeit hat mich staunen lassen. Es ist das Modell oder die Quintessenz einer ganzen Welt. Der mehr erwähnte Umstand, dass London mehr Nachtwächter hat als das Königreich Sachsen Soldaten, ist am ehesten geeignet, eine Vorstellung von den Dimensionen dieser Riesenstadt zu geben. Wir Deutsche seufzen über teures Leben in London. Ich will das unerörtert lassen, aber pflichtschuldig versichern, dass ein paar Schuhsohlen und einige Pence vollkommen ausreichen, das wahre, eigentliche, das unvergleichliche London kennenzulernen.
Theodor Fontane ist 24, als er erstmals in das Land seiner Sehnsucht kommt. Eine Pauschalreise, 14 Tage, 36 Taler. Ein Freund finanziert ihm diesen Trip in das Land der Dampfmaschinen, wo das Parlament regiert und nicht der König.
Es ist das Land der Industrialisierung, aber es ist auch das Land moderner Literaturformen. Es gibt da schon realistische Romane. Es gibt da Balladen, die Fontane interessiert haben.
Der Literaturwissenschaftler Michelangelo Di Aprile lehrt an der Uni Potsdam.
Es gibt aber vor allem auch ein ganz anderes Pressewesen als in Deutschland. London war schon Millionenstadt, war auch gar nicht vergleichbar mit den Dimensionen jetzt von Dresden, Leipzig und Berlin.
Fontane hat Weltluft gerochen. Umso trister erscheint ihm die feudale Enge der Kleinstaaterei in Deutschland. Nach dem Scheitern der 48er-Revolution zieht es ihn weg. Gerade noch Barrikadenkämpfer in Berlin liefert er sich der Reaktion aus, geht im Auftrag der preußischen Zentralstelle für Pressangelegenheiten nach London. Später gründet er im Auftrag der konservativ-reaktionären Regierung eine Art Fake-News-Büro, um Preußens Sicht auf die Dinge zu lancieren. Ein hoher Preis dafür, der heimischen Enge zu entfliehen. Was aber bleiben wird, ist Fontanes in Britannien geschulter Blick auf die Moderne, das moderne Denken. Es wird Fontanes Schreiben prägen und seine Perspektive weiten, befindet der Fontane-Biograf Hans-Dieter Rutsch.
Fontane hat über die Mark geschrieben, aber er ist nicht der Dichter der Mark. Das ist ein so tiefgreifender Irrtum. Man kann es ganz simpel sagen, warum interessieren sich Chinesen für den Stechlin? Warum muss ein Australier oder ein Japaner sich mit Fontane beschäftigen? Doch nicht, weil er wie ein Heimatforscher die Mark beschrieben hat, sondern er beschreibt die Welt in der Mark. Und das ist eine völlige Umkehrung der Perspektive.
Einen anderen Aspekt betont der Literaturwissenschaftler Michelangelo de Aprile, die Sicht der Briten auf den Dichter.
Fontane ist wahrscheinlich der einzige deutsche Realist, der überhaupt im englischsprachigen Raum heute noch gelesen wird oder gekannt wird. Gustav Freytag, Theodor Storm oder Adalbert Stifter oder Raabe werden in England nicht gelesen.
Fontanes Berlin-Romane, seine Briefe, die Kriegsbücher und natürlich die Wanderungen durch die Mark Brandenburg liefern bis heute nicht nur den Lesern Stoff, sondern auch den Historikern.
Auch Christopher Clark in seiner Geschichte Preußens zitiert ja ausgiebig Fontane oder setzt sich ausgiebig mit Fontane auseinander. Also Fontane ist, glaube ich, schon ein Autor, der so diese preußische Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts sehr genau beobachtet hat und deswegen auch für historische Darstellung immer eine wichtige Quelle einfach ist.
Ein reger Austausch also über den Kanal hinweg. Mit großem Vergnügen wird als deutscher Leser oder Leserin auch heute noch davon profitieren, wer mit Fontanes Reisebüchern im Gepäck die Insel bereist. Jenseits des Tweed erzählt von Schottland und seiner Geschichte und Ein Sommer in London liest sich auch heute noch am besten vor Ort. Und wer danach sucht, wird auch Schilderungen finden der Mentalitäten, die Schottland und England bis heute so verschieden machen. Auch deshalb, weit weg von der Mark Brandenburg, wird Fontane wieder interessant.
Sagt Tobias Barth über Theodor Fontane und dessen Faszination für England. Zum Thema gibt es übrigens heute auch eine lange Nacht. Irrungen, Wirrungen und Klarheit heißt die Sendung heute ab 23.05 Uhr. Und am 200. Geburtstag selbst, dem 30. Dezember, geht der Büchermarkt ausführlich auf Neuerscheinungen zu Fontane ein. Jetzt ist aber erstmal Susanne Lurwig dran mit den Kulturmeldungen und die leiten gleich zum nächsten Jubiläum über.
Ja genau, das Fontane-Jahr, das ist noch nicht zu Ende, da beginnt ja schon das Beethoven-Jahr. Schon vor ein paar Tagen wurde in einem feierlichen Akt in der Bonner Oper das Jubiläumsjahr eingeläutet, wir haben berichtet. Und ab jetzt geht es Schlag auf Schlag heiter weiter mit den Festivitäten zum 250. Geburtstag. Heute folgte ein echter Kraftakt. Das Bonner Beethoven-Orchester spielte alle 9 Sinfonien am heutigen Tag an verschiedenen Spielorten mit rund 60 Ensembles und Künstlergruppen. Geboten wurden Kabarett, klassische Musik, Tanztheater, eine Travestieshow, Film und Stadtführung. Und das Ganze läuft auch noch. Mehr als 1000 Besucher sollen da gewesen sein. Bethlehem erwartet in der Weihnachtszeit ebenfalls viele Gäste und die können nun eine neue Banksy-Skulptur bewundern. Maria und Josef, Ochs und Esel und das Jesuskind in der Krippe vor einer Betonwand. Das Ganze versehen mit einem sternförmigen Detonationsloch. Die Narbe von Bethlehem, so der Titel der Installation, und die ist seit heute in einem Hotel in Bethlehem nahe des israelischen Sperrwalls zu sehen. Auf der Krippenkunstinstallation finden sich auch die Worte Liebe und Frieden, und zwar sowohl auf Englisch als auch auf Französisch. Banksy bleibt lieber anonym, macht ein Geheimnis aus seiner Person, ganz anders der amerikanische Künstler Jeff Koons. Er steht gerne im Mittelpunkt, seine Werke erzielen Millionensummen. Jetzt muss er aber ein wenig seines Geldes wieder abgeben, denn Jeff Koons wird Fälschung vorgeworfen. Im Rahmen einer Ausstellung im Centre Pompidou in Paris im Jahre 2008 sollte ursprünglich eine Arbeit namens Nackt gezeigt werden. Zu sehen ein nackter kleiner Junge, der einem nackten kleinen Mädchen einen Blumenstrauß anbietet. Das Motiv stammt aber vom französischen Fotografen Jean-François Boré. Die Arbeit wurde damals in der Ausstellung nicht gezeigt, aber Kunz stellte sie dennoch später auf seine Internetseite. Und im Centre Pompidou wurden Merchandising-Artikel mit dem Motiv verkauft. Und deshalb wurde das bereits im Jahre 2017 ausgesprochene Urteil heute nun bestätigt. Die Aufregung um den Literaturnobelpreis an Peter Handke, die hat sich fast gelegt, aber da gibt es schon wieder Neues von der schwedischen Akademie. Diesmal aber deutlich Erfreulicheres. Gestern wurden 4 neue Mitglieder aufgenommen, die sind alle weiblich und damit ist nun 1/3 der Posten in der schwedischen Akademie mit Frauen besetzt.
Vielen Dank, Susanne Lurweg. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die US-Sanktionen wegen der Pipeline Nord Stream 2 und um Reaktionen darauf. Das war Kultur heute mit Dina Netz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.